Beherrschende innenpolitische Thema ist auch heute der Anschlag, der feige Anschlag auf den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer, über dessen Aufenthalt bisher...
Послушаем проект Trivia Records, записи, ki je na vrste arhivska postaja, situirana na serverju Ljudmile, ni pa seveda neposredno vezana, pogojena z tem serverjem, je nekako samo inicijativna akcija kreiranja arhivskega območja za projekte, ki jih v glavnem izvajava Mojca Pungarčar in Borut Savski in seveda za najne projekte v preteklosti in za najna sodelovanja. V glavnem zavedava se, da obstajajo cela vrsta možnosti tako imenovanih javnih arhivov, od YouTube-a do archive.org. No, jaz sam osebno mislim, da je potrebno poskrbeti prvenstveno za produkcijska sredstva, se pravi, da imaš sam možnost operiranja s strojem, sam možnost načina prezentiranja, da v drugi fazi pa seveda lahko zadevo dupliraš ali dupliciraš, kopiraš tudi na katerkoli od teh javnih arhivov. No vem, en je mogoče tudi strah, da zadev v javnih arhivih niso toliko zavarovane oziroma toliko stabilne, še posebej, kadar je govora o internetu, da bi človek, ne vem, si delal spomenik, ne, in arhive v principu so spomeniki, ne, to se ne treba nič kaj bati. In zato pač poskrbimo, ali pa jaz si želim poskrbeti, da je zadeva malo bolj stabilna, ne, in za stabilnost seveda v tem hitrem času lahko poskrbim še najbolj sam. Poslušamo pet ali pa štiri primerke, rečemo, poslušamo štiri primerke iz produkcije Ministrstva za eksperiment, ki bila inicijativa na Radiu Študent, tam nekje med leti 97 in 2000. Tako simbolno se je najmočnejš začela leta 97 s projektom Extended Live Radio. Vmes smo štirje taki trdni člani ali pa ustanovitelji počela različne stvari, do leta 2000 so ostala le še dva, Marko Kožnik in jaz in Borut Savski, ki sem potem še pred letom 2000 odnehal sodelovanje pri Ministrstvu za eksperiment. Šlo je za osebne spore, niti ne za drugačne vidike. Po moje je cela psihodinamika pač zahtevala davk na ravni osebnih odnosov. Tako da je za zaključek poskrbel Marek Košnik z festivalom Hexpo, ki je verjetno ostal v marsikomu spominu. Primeri produkcije so stilsko še najbolj podobni živim improvizacijam z instrumentarjem, ki je na voljo. Nastajali so v med seboj razmaknenih produkcijskih prostorih, nekateri vezani na žive dogodke, tudi v fizičnih lokacijah, galerijah ali v kakšnih drugih socialnih centrih. Drugod pa v, ne, bodi si v domačih medijskih ali pa internetih, novomedijskih postajah, pri nas na Radiu Študent v prostoru Ministrstva za eksperiment pa v en takem nam prilagojenem studiju.
Auch bedingte Einführung der Todesstrafe und Abschaffung der Zwangsernährung von Politjüngstern und bis hin zum Vorschlag der rechtsextremen DSU, in regelmäßigen Abständen inhaftierte Terroristen als Geiseln zu erschießen.
Po XLR-u oziroma usporedno s tem, recimo sem sam delal številne prenose, še posebej iz lokalnih klubov, pa tudi privatnih stanovanj, galerij in tako, tako da recimo spomnim se različnih lokacij po Metelkovi, tudi še iz časov, ko je stala tista šola tam na Metelkovi, ki je potem pogorela oziroma delno pogorela, pa se je porušil. Prenosi recimo iz kluba B51, dost redni, tudi se mi zdi, da vsak četrtek, pa potem prenosi iz kluba K4, pa določenih stvari iz galerije Kapelca, tudi iz Ludmile smo nekaj prenašali, kar se potem hitro začel seliti na internet. V kasnejših letih smo probali nekako ta neposreden nastavajoč program prenesti, zanesti tudi izven Ljubljane, tako da so ljudje z Radija Študent obiskali klub v Idriji. Ne vem, a sem jaz to delal pod firmo kot neke vrste decentralizirani radio, nekaj tacga. V glavnem, skupaj se je nabrali, se mi zdi, v dveh letih, ali kaj tacga, preko 100 neposrednih prenosov, kjer je bil ta večji oddajnik Radija Študent uporabljen kot link, ne, kot tist ojačevalec, končni ojačevalec. Z manjšim oddajnikom pa smo do tega linka prenašali te lokalne štose. Ne vem, mogoče en od primerov tazga hecenega mednarodnega okusa, mogoče malo bolj kombiniranega s klasičnim principom, je bil samo en prispevk enega Švicarja, če se ne motam, mogoče pa Nemc, po imenu Markus Nix. On je recimo iz materialov, ki jih je najdel na internetu, kamor smo se te arhive obešali že takrat, je najdel te posnetke XLR-a, Extended Live Radio, in je na podlagi tega in arhivskih posnetkov dogodkov z konca 70-ih let, ki so se tikali prav posebne faze, ki je bil hkrati tudi zaton nekak tega ultralevičarstva, se pravi vse, kar je bilo v zvezi z rdečimi brigadami. Vsaj po moje je to tudi nekak smrt socialnih gibanj, ki so nastala leta 68 in tudi že dejanja iz obupa in take reči, skrajna dejanja. Vse skupaj je povezal prve in druge posnetke en tak radijsko zgodbo ali nekaj tacga. Kot je sam povedal, se mu zdel to čist naravno povezovanje stvari, ker se je tudi v posnetkih XLR dalj čutiti eno določeno angažiranost, politična angažiranost, kar seveda tudi je bila v osnovi.
Nichts anderes sei als ein formales System, das lediglich der Verschleierung von ausbeuterischer Herrschaft diene. Entsprechend wurde der mündige Bürger zu einem manipulierten Objekt der repressiven Konsum- und Leistungsgesellschaft abgewehrt.
Neben drei Polizisten erschossenen Fahrer Heinz-Peter Marzis stattgefunden. An dieser Trauerfeier nahm auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn teil.
Ja, diese Trauerfeier stand unter dem besonders starken Eindruck, wie wird das Schicksal des entführten Hans-Martin Schleyer nun weitergehen. Man merkte es förmlich in der Kirche, die Anspannung, die hier war, neben der natürlich verständlichen Trauer um diesen brutalen und sinnlosen Tod des Heinz-Peter Marzis. Heinz Hoppe, der Vertreter des Vorstands der Daimler-Benz AG, skizzierte den Lebensweg so.
Einem Mann, der unserem Hause 10 Jahre lang verbunden war und als einer der Unsrigen zu uns gehört. Heinz-Peter Marzis, mit nur 42 Jahren schied er aus einem Leben, das noch viele Pläne und Wünsche.
Es ist ein Angriff gegen den Staat, gegen die Demokratie in den Formen der Stadtguerilla. Es sind keine Brigaden oder Bataillone, die hier eingesetzt werden, sondern es sind einige ganz wenige, aber die stützen sich auf eine beachtliche Infrastruktur. Diese Gangster haben jedes Gefühl für die Würde und das Lebensrecht der Menschen verloren. Man braucht erstens die Massenmedien, einmal zur Einschüchterung und zum anderen zur Propaganda. Und zweitens einen Sympathisantenkreis mit gut bürgerlichem Anstrich, möglichst Professoren, Schriftsteller, Theologen, um wegtauchen zu können bei ihnen oder schnelle wegtauchen, das wird schnelle wegtauchen. Einmal brauchen wir ein Terroristenjachtkommando, besetzt mit den besten Beamten, hervorragend bewaffnet und ausgerüstet, freigestellt von allzu vielen bürokratischen und sonstigen Einengungen, damit sie frei operieren können. Wir brauchen einen Kreis von V-Leuten, die hochqualifiziert, die gut bezahlt, die gut geführt sind.
Nach der Volksschule bildete er sich mit der Gründlichkeit und Sorgfalt, die der Hingabe für seinen Beruf entsprach, seiner Ausbildung.
Heute ist der 9. Tag nach dem Kölner Attentat, auf dem Arbeitgeberpräsidenten Schleyer und seine Begleiter, und bis zu dieser Stunde ist ungewiss, wie das Schicksal des Entführten sein wird.
In 13 Jahren sammelte er Erfahrung als zuverlässiger und befähigter Lastwagenfahrer.
Die Frage ist, wie viele dieser Ultimaten die Regierung noch vorbeigehen lässt, wie oft die Entführer sich auf neue Ultimaten noch einlassen. Bonn hält diese Form der relativ lautlosen Kommunikation mit den Entführern offensichtlich weiter durch.
Nichts zu versäumen und nichts zu verschulden. Die Erregung über die Morde in Karlsruhe, im Taunus, in Köln, über die Entführung des Herrn Schleyer, ist allenthalben in unserem Volk, sie ist ebenso im Auslande zu spüren. Zu jeder Stunde ist uns am Beratungstisch gegenwärtig, was unsere Mitbürger empfinden. Wir sind selbst tief erregt. Die Bundesregierung will ihrer Überzeugung getreu das Recht bewahren. Sie will keine, wie Sie es nennen, militärische Lösung und weiteres Blutvergießen vermeiden.
Betroffen sind wir alle, nicht ein Einzelner. Frieden, meine Damen und Herren, haben die Bürger genug gehört. Jetzt wollen sie Taten sehen. Alle Bürger fordere ich auf, unsere Freiheit vor Terror zu schützen. Es gilt, unserer Polizei zu helfen.
Also gehen wir auch davon aus, dass es einen neuen Kontakt mit den Gangstern, mit den Schleierentführern, den Mördern von Köln gibt oder gegeben hat. Und wir haben dank der verständlichen und von uns einzuhaltenden Nachrichtensperre, und das sollte eigentlich auch heißen, dank dem Spekulationsverbot, keine neuen Informationen zu vermitteln.
Es mag hier und da, wie eine unserer Zeitungen schrieb, die Neigung geben, die als ungeheuerlich empfundenen terroristischen Taten nicht nur einem extremistischen Wahnsinn zur Last zu legen, sondern, wie es dort hieß, einem deutschen Wahnsinn überhaupt, der periodisch ausbräche. In solche Feuer werden wir kein Öl schütten.
Sie können in diesen Tagen verfolgen, wie bei uns auf demokratische Weise darum gerungen wird, dieses furchtbare Problem zu lösen. Ein Patentrezept gibt es nicht. Manche Lösungsvorschläge mögen Ihnen, unseren ausländischen Gästen, als ungenügend erscheinen. Und manche sind es wohl auch. Aber Sie werden keinen Vorschlag finden, der sich mit den Grundsätzen eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates nicht vereinbaren lässt.
Ich möchte schon beinahe sagen, hier geht die Angst um. Die
Strafprozessordnung wird zu ändern sein. Einzelhaft bei Terroristen, Sicherheitsverwahrung. Verpflichtung zur Zwangsernährung darf nach unserer Auffassung nicht mehr bestehen. Wirksameres allgemeines Staatsschutzrecht. Die Staatsverleumdung, hemmungslose, verfassungsfeindliche Hetze mit Plakaten und Schriften ein legaler, fast normaler Vorgang ist.
Wenn heute ganz unbestritten ist, dass der harte Kern des Terrorismus über 1000 Personen zählt, dass über 5000 Sympathisanten im harten Kern immer noch verblendet genug sind, dass sie solchen Leuten Unterschlupf und Deckung geben. Dann, meine Freunde, ist das keine Panikmache, wenn ich sage, dies ist ein Personenkreis in der Stärke einer Brigade unserer Bundeswehr, der angetreten ist, diesen Staat zu zerstören. Zunächst geht es jetzt darum, was geschieht. Die Polizei und die Gerichte und die Staatsanwaltschaften, den Rechtsstaat mit seinen Vertretern in einer Kampfgemeinschaft dieser Tage in die Lage zu versetzen, das Notwendige zu tun.
Das andere, was durch den Bericht einer niederländischen Zeitung in den Vordergrund gerückt worden war, nämlich die Spekulation, dass der entführte Arbeitgeberpräsident Schleyer möglicherweise auf einem Boot in Holland festgehalten wurde. Auch dazu gibt es keine offizielle Stellungnahme, aber ganz auszuschließen ist das wohl nicht.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung über eine zeitweilige Besuchersperre bei Häftlingen, die sich im Zusammenhang von Verfahren gegen terroristische Vereinigungen in Straf- oder Untersuchungshaft befinden, tritt aller Voraussicht nach noch am Sonnabend dieser Woche in Kraft.
Es handelt sich um ein vom Staat her gesehen ausgesprochenes Notstandsgesetz.
Im Bereich des Versammlungsgesetzes ist festzustellen, dass das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit grundsätzlich nur für friedliche Demonstrationen und Veranstaltungen gilt, dass ein Demonstrationsrecht als solches und an sich selbst nicht existiert nach unserer Verfassung. Darüber hinaus wollen wir, dass die Möglichkeit besteht, polizeilichen Zugriff rechtzeitig auszuüben im Falle von Gewalttätigkeiten, die durch eine passive Bewaffnung drohen, zum Beispiel durch Gasmasken, Schilde, Leitern oder ähnliches Instrumentarium, das ja gerade auch in Kalkar zu Massen mitgeführt wurde.
Unsere Bürger erwarten von ihrem Staat, dass er sich der wahnsinnigen Zerstörung einer kleinen Minderheit radialer Feinde entgegenstellt.
Wir sind der Meinung, dass derjenige, der nicht demonstriert, sich nicht zu verstecken braucht.
Die neuen deutschen Gesetze betrachten und verfolgen jeden Anwalt politischer Militanter, der seinem Verteidigungsauftrag ohne Einschränkungen und Willfährigkeit nachkommt, als Terroristen.
Die Bundesregierung lehnte unter Hinweis auf die Nachrichtensperre im Fall Schleyer jede Stellungnahme ab.
Die Sicherheitsbehörden haben heute eine als wesentlich bezeichnete Mitteilung für die Entführer Schleyers bei dem als Kontaktmann tätigen Genfer Rechtsanwalt Denis Payot hinterlegt. Die Behörden reagierten damit auf den Brief Schleyers an seine Frau. Und darin hatte Schleyer die Bundesregierung zu einer raschen Entscheidung in dem Entführungsfall gedrängt und zu verstehen gegeben, dass er der Forderung seiner Entführer entsprechend im Gegenzug zur Freilassung von 11 Bademeisterplätzen ausgetauscht werden möchte.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. An Bord sind 86 Passagiere, überwiegend Urlauber, und die fünfköpfige Besatzung. Bei der Nachrichtenagentur Reuters in Beirut ging am Abend die Erklärung einer bisher unbekannten Organisation ein, in der es hieß, die Aktion solle den Forderungen der Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer Nachdruck verleihen.
Genau 5,5 Wochen war Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer in der Hand seiner Entführer und eine Lösung des Entführungsdramas durch eine Erfüllung der Terroristenforderungen seitens der Regierung nicht in Sicht. Da schlugen die Terroristen am Donnerstag zu und entführten eine Lufthansa-Maschine. Die Entführung löste eine Folge dramatischer Ereignisse aus. Hier ihr Ablauf. 13. Oktober. In der Luft wird eine Maschine der Lufthansa auf dem Wege von Mallorca nach Hamburg gekapert. 4 Terroristen halten 82 Passagiere, unter ihnen 7 Kinder und 46 Frauen, sowie die 5-köpfige Besatzung in Schach.
Es ist ein Angriff gegen den Staat, gegen die Demokratie in Form der Stadtguerilla.
13. bis 14. Oktober. Die Entführer dirigieren die Maschine über mehrere Stationen in Richtung Osten, offensichtlich mit dem Ziel, in ein arabisches Land zu gelangen. Weder in Rom noch in Nikosia auf Zypern, wo die Maschine aufgetankt wird, gelingt es auf Drängen der Regierung, den Weiterflug zu verzögern. Eine von Bonn in Marsch gesetzte Sicherungsgruppe mit Spezialisten des Bundesgrenzschutzes trifft so erst in Nikosia ein, als die gekaperte Maschine wieder in der Luft ist.
Die Bundesregierung steht vor dem Zwang zu einer raschen Entscheidung, ob sie 11 Bademeinhof-Häftlinge im Austausch gegen die Insassen der gestern gekidnappten Lufthansa-Maschine und den Anfang September entführten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer freilässt.
Das ist eine makabre Situation, aus der wir uns nicht befreien.
In amtlich bestätigten Ultimaten drohten beide Entführergruppen den Tod ihrer Opfer an, falls die 11 Häftlinge nicht bis Sonntag um 9 Uhr ausgeflogen würden.
Die Luftpiraten in der Lufthansa-Maschine in Dubai haben eine Frist bis 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit gesetzt.
Bis zur Stunde gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung, wie verlangt, 11 Mitglieder der Bademeinhof-Gruppe freilässt.
Wischnewski dementierte Berichte über angebliche Pläne der Bundesregierung, das Flugzeug stürmen zu lassen. Nach Agenturberichten befinden sich die geforderten 11 Bademeinhof-Häftlinge weiterhin in deutschen Haftanstalten.
Und wie hier auf dem Flugplatz von Dubai bekannt gegeben wurde, hat das Regime von Somalia es abgelehnt, ein Flugzeug mit Terroristen an Bord in der Hauptstadt Mogadischu landen zu lassen. Wie eine arabische Nachrichtenagentur berichtet, erlaubt das Regime von Somalia auch nicht das Überfliegen des eigenen Territoriums durch Flugzeuge mit Terroristen an Bord.
In Bonn ist am Mittag erneut der große Krisenstab zusammengetreten. Die 4 Terroristen entschlossen sich heute unmittelbar vor Ablauf der von ihnen gesetzten Frist für die Freilassung von 11 Bademeinhof-Häftlingen zum Weiterflug von Dubai am Persischen Golf in den Südjemen. Hier wurde ihnen zwar keine Landeerlaubnis erteilt, jedoch setzte der Pilot die Boeing 737 vermutlich wegen Treibstoffmangels auf einer Sandpiste neben der Rollbahn auf. Die Behörden des Südjemens haben inzwischen klargemacht, dass sie auf den Weiterflug der Maschine bestehen.
Einige französische Zeitungen hoben Schleyers Vergangenheit als ehemaliger überzeugter SS-Offizier hervor.
Die Sorge um das Leben des vor 6 Wochen von Terroristen in Köln entführten Präsidenten der Arbeitgeberverbände Hans-Martin Schleyer wächst.
Am Montag um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit hebt die Maschine vom Flughafen Aden wieder ab. Um 4.35 Uhr landet sie in der somalischen Hauptstadt Mogadischu.
Die menschenverachtende Grausamkeit der arabischen Terroristen hat ihr erstes Todesopfer gefordert. Aus dem Flugzeug wurde ein Leichnam herabgelassen. Ob dies der Flugkapitän Schumann war, ist noch nicht bekannt.
Der Terrorismus hat keineswegs seinen Staatsnotstand erweckt.
Die Verbrecher haben inzwischen ein neues Ultimatum gestellt, das bis heute 15 Uhr befristet ist. Von Schleyer gibt es kein neues Lebenszeichen.
Nachdem die entführte Lufthansa Boeing in der vergangenen Nacht in Mogadischu gelandet war, machte sich auch Staatsminister Wischnewski, der schon in Dubai mit den Terroristen verhandelt hatte, auf den Weg dorthin. Der somalische Informationsminister bestätigt, dass die Terroristen mit der Sprengung des Flugzeugs gedroht hätten, wenn nicht bis 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Forderungen erfüllt würden.
Schmidt auf Schafott.
Die Lage der Flugzeuginsassen muss kaum noch erträglich sein.
Ich möchte schon beinahe sagen, hier geht die Angst um. Also mit Angst feststellen, dass über das Schicksal von Hans-Martin Schleyer bis zur Stunde überhaupt nichts bekannt ist.
In Bonn tagt zur Stunde wieder der große Krisenstab.
Wie die Wahrheit auch immer aussehen mag, fest steht, dass der Pilot offensichtlich vor den Augen der entsetzten Passagiere und der restlichen Besatzung getötet wurde.
Wie Böhling erklärte, ist es nach wie vor das Ziel der Regierung, das Leben aller Geiseln zu retten.
Wenig mitteilsam war Klaus Böhling auch auf jene Frage, welche Maßnahmen die Bundesregierung noch für möglich hält. Da sich in Bonn inzwischen der Eindruck verdichtet, dass eine Entscheidung kurz bevorsteht und dass diese Entscheidung in Mogadischu stattfinden wird.
Nach den vorliegenden Berichten gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung den Forderungen der Luftpiraten nach Freilassung der Bader-Meinhof-Häftlinge nachkommen will.
Der internationale Verkehrspilotenverband verurteilte die Ermordung des deutschen Piloten, bezeichnete jedoch die Regierungen der Welt als die wahren Mörder des Schumachs.
Meine Damen und Herren, Sie haben sicher gehört, das Geiseldrama von Mogadischu in Somalia ist beendet. In einem 5-minütigen Handstreich hat die Spezialeinheit GSG 9 des Bundesgrenzschutzes unter Einsatz neuartiger Blendgranaten alle 86 Geiseln der nach Somalia entführten Lufthansa Boeing unverletzt befreit und die 4 Luftpiraten offenbar erschossen.
Ein Patentrezept gibt es nicht.
Regierungssprecher Klaus Bölling teilte heute kurz nach 2 Uhr vor mehr als 100 Journalisten in Bonn mit, Staatsminister Hans-Jürgen Wisniewski habe seinem Regierungschef in Bonn um 0.12 Uhr aus Mogadischu gemeldet, die Arbeit ist erledigt.
0 Uhr, Beginn des Countdowns. 0 Uhr 5, Meldungstüren offen. 0 Uhr 6, Schüsse fallen. 0 Uhr 7, die ersten Passagiere steigen aus. 0 Uhr 8, vereinzeltes Feuer. 0 Uhr 9, die ersten Passagiere rennen weg. 0 Uhr 10, weitere Passagiere verlassen die 737 über Notrutschen. Keine Panik. Geordnete Evakuierung. 0 Uhr 11, die Passagiere werden vom Flugzeug weggeführt. 0 Uhr 14, erste Meldung, 3 Terroristen tot. 0 Uhr 17, Mogadischu an Lufthansa Frankfurt, Aktion beendet.
Jahre probten die martialisch und durchtrainiert wirkenden Männer der Grenzschutzspezialeinheit GSG 9 den Ernstfall. Die grünen Barretts können sich in 18 Sekunden von einem schwebenden Hubschrauber aus 40 Meter Höhe abseilen. Sie sind Karatekämpfer und Kriminalisten zugleich.
Mit Freude und Erleichterung ist in der Bundesrepublik und überall in der Welt die Nachricht von der Befreiung der 86 Insassen einer entführten Lufthansa-Maschine aufgenommen worden.
Drei von denen, deren Haftentlassung erpresst werden sollte, leben ebenfalls nicht mehr. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe haben heute früh in ihren Gefängniszellen in Stuttgart-Stammheim Selbstmord verübt.
Dies ist ein Personenkreis in der Stärke einer Brigade unserer Bundeswehr, der angetreten ist, diesen Staat zu zerstören.
Von Hans-Martin Schleyer, dem Mann, dessen Entführung am Anfang des Dramas gestanden hatte, fehlt noch immer jede Spur.
Das Justizministerium in Stuttgart verhängte inzwischen eine totale Nachrichtensperre über die Vorgänge in Stammheim.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier eigentlich schon in den Vormittagsstunden ganz deutliche Hinweise dafür hatten, was bevorsteht. Es wäre verantwortungslos gewesen, eine Aktion vielleicht zu gefährden oder ihren Erfolg in Frage zu stellen, wenn wir irgendeine Sensationsnachricht in die Welt ausposaunt hätten.
Als gesichert gilt aber, dass sowohl Andreas Bader als auch Jan-Karl Raspe sich erschossen haben. Und zwar mit einer Pistole Kaliber 65. Dass sich Gudrun Enslin am Fenster erhängt hat, wie Weiland Ulrike Meinhof vor 1,5 Jahren. Und dass Irmgard Müller einen Selbstmordversuch unternommen hat, indem sie sich die Halsschlagader aufgeschnitten hat. Sie befindet sich aber inzwischen außer Lebensgefahr.
Betroffen sind wir alle.
Die Leichen der Toten werden voraussichtlich heute noch obduziert, und zwar von einem internationalen Ärztegremium, das das baden-württembergische Justizministerium inzwischen gebeten hat. Es deutet nämlich alles darauf hin, dass die drei die geglückte Befreiung der Lufthansa-Passagiere in Mogadischu erfahren haben mussten und daraufhin total resigniert haben. Beide hatten sich in den Kopf geschossen. Justizminister Bender betonte, dass die baden-württembergische Polizei keine solchen Dienstwaffen hätte, dass aber diese Waffentypen des Öfteren bei Terroristen sichergestellt oder beobachtet worden seien.
Bei dem Selbstmord von Ulrike Meinhof im vergangenen Jahr hatten die Bader-Meinhof-Verteidiger eine internationale publizistische Kampagne entfacht, bei der sie die offizielle Selbstmordversion bezweifelt, teils bestritten und zum Teil sogar von Mordverdacht gesprochen hatten. Und eine Wiederholung solcher Kampagnen soll in diesem Fall wohl unter allen Umständen vermieden werden, unbeschadet des möglicherweise peinlichen Ergebnisses, das die staatsanwaltschaftlichen und gerichtsmedizinischen Untersuchungen zeitigen werden.
Der Tod der Häftlinge, so Schilly, werfe so viele Zweifelsfragen auf, dass eine Zementierung der öffentlichen Meinung, Bader, Enslin und Raspe haben Selbstmord begangen, unzulässig sei.
Ich will diesem Ergebnis dieser Obduktion nicht vorgreifen. Ich kann nur so viel sagen, dass bei Enslin festgestellt worden ist, dass sie aufgehängt war an einem Art Kabel, mehrfach geschlungenen Kabel, und dass Bader durch eine Schussverletzung zu Tode gekommen ist, wobei der Schuss von hinten nach vorn verläuft. Der Schuss ist also im Nacken, im Genick angesetzt worden. Man kann also von einem aufgesetzten Genickschuss sprechen.
Das Aufatmen, das in der vergangenen Nacht in Bonn von einer Minute zur anderen einsetzte, war, wie Sie vielleicht am Fernsehen oder auf dem Radio miterlebt haben, mit Händen zu greifen. Als Regierungssprecher Bölling vor die Presse trat, da konnte man seinem Gesicht ansehen, dass die Tage und nächtelange Nervenanspannung und die physische Belastung einen Zustand erschöpfter Erleichterung.
Exzellenzen, meine Herren Bundesminister, liebe Lufthansa-Passagiere, liebe Lufthansiaten, meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, Exzellenzen, meine Herren Bundesminister, liebe Lufthansa-Passagiere, liebe Lufthansiaten, meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, Exzellenzen, meine Herren Bundesminister, liebe Lufthansa-Passagiere, liebe Lufthansiaten, meine Damen und Herren.
Und jetzt kommen die Beamten der GSG 9 aus dem Flugzeug mit ihren Geigenkoffern. Beifall hier rundherum.
Sie sind Karatekämpfer und Kriminalisten zugleich.
Danke! Besser kann man es nicht sagen, um all das zu fassen, was im Dank unserer Nation in diesem Moment mitschwingt. Wir sind stolz auf Sie.
Ja, meine Damen und Herren, soweit die Rede von Bundesinnenminister Mayhofer auf dem Flughafen von Köln-Wahn anlässlich der Ankunft der Lufthansa-Sondermaschine, bei der Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski und die Männer des Sondereinsatzkommandos des Bundesgrenzschutzes an Bord waren, die heute Nacht in Mogadischu die Geiseln der Lufthansa-Maschine freigeschossen haben.
Das Gefängnis Stuttgart-Stammheim ist ein Rätsel voller Fragezeichen geworden.
Von den Entführern des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer fehlt bisher nach wie vor jede Spur. Die Terroristen haben sich offenbar nicht mehr gemeldet, seitdem das von ihnen auf den vergangenen Sonntag 9 Uhr befristete Ultimatum abgelaufen war.
Seit wenigen Minuten gibt es diese Gerüchte. Im Spiel ist wieder die französische Zeitung Libération. Dort, so heißt es hier, sei ein Brief eingegangen mit dem Hinweis, in einer bestimmten Straße in Mühlhausen im Elsass sei die Leiche von Schleyer zu finden. Die französische Polizei hat nun dort Nachforschungen angestellt und tatsächlich in einer Straße in Mühlhausen einen abgestellten deutschen PKW, es handelt sich offenbar um einen Audi, mit einem Toten gefunden, der allerdings bisher nicht identifiziert wurde. Die letzte Meldung darüber ist, dass die Polizei im Moment sich bemüht, den Kofferraum dieses Wagens zu öffnen. Das sollen aber, weil man Sprengstoff befürchtet, Polizeifeuerwerker machen.
Hans-Martin Schleyer ist von den Entführern durch einen Kopfschuss getötet worden.
Ebenso wie der Bundeskanzler betonte auch Oppositionsführer Kohl, dass mit weiteren Terroranschlägen gerechnet werden müsse. Der Unionspolitiker setzte sich dafür ein, den Terrorismus mit aller Entschlossenheit auszubrennen.
Die Wörter Bestürzung und Betroffenheit, die als Reaktion auf bestimmte Ereignisse der Vergangenheit so oft und so routiniert in Anspruch genommen wurden, reichen nicht aus, um die Stimmung in der Öffentlichkeit nach dem Mord an Hans-Martin Schleyer zu kennzeichnen.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Terrorismus hat keineswegs seinen Staatsnotstand herbeigeführt. Ich wehre mich auch entschieden gegen die Vorstellung, unser Gemeinwesen befände sich im Kriege oder auch nur in einem kriegsähnlichen Zustand.
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages gedachten zu Beginn der heutigen Plenarsitzung stehend der jüngsten Opfer des Terrorismus und bekundeten ihr Mitgefühl und ihre Trauer mit den Hinterbliebenen.
Verehrte Familie Schleyer, Herr Bundespräsident, Schwestern und Brüder im Herrn Jesus Christus.
Hans-Martin Schleyer hat sich gefordert. Er hat aber auch seine Mitbürger gefordert. Er hat es sich und anderen nicht leicht gemacht
und nichts zu verschulden.
Herr Dr. Hans-Martin Schleyer, ein profilierter Mann unseres öffentlichen Lebens, wurde durch feigen Mord aus diesem Leben gerissen.
Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden ist naturgemäß auch jetzt noch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, erste Erkenntnisse aus dieser offenen Fahndung, die seit gestern 23.10 Uhr läuft, zu machen sind. Diese offene Fahndung, die ausgerufen worden ist, ist bis ins letzte Detail in den letzten Wochen vorbereitet worden. Es ist in der Tat die größte Fahndung der Nachkriegsgeschichte.
In dieser Stunde übrigens, meine Damen und Herren, empfängt der Bundeskanzler in Bonn im Bundeskanzleramt die Angehörigen der Sondereinheit GSG 9 des Bundesgrenzschutzes, um ihnen das Bundesverdienstkreuz zu überreichen.
Das Bundeskriminalamt hat insgesamt 800.000 Mark Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der 16 Personen führen, die im Zusammenhang mit den jüngsten terroristischen Gewalttaten gesucht werden.
Sie hören eine Sonderdurchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an den Morden in Köln und der Entführung des Dr. Schleyer Beteiligten zu hören und bittet um Ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachfärbung. Aufzeichnung 1.
Nichts zu versäumen und nichts zu verschulden.
Aufzeichnung 2.
Reden haben die Bürger genug gehört.
Aufzeichnung 3.
Wir sind stolz auf Sie.
Aufzeichnung 4.
Freiheit, Ordnung und Gerechtigkeit.
Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen wie Backobst. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste.
Die Arbeit ist erledigt.
Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das ist das Schlimmste. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das ist das Schlimmste. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das ist das Schlimmste. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das ist das Schlimmste.